1, 2, Papagei. 3, 4,
Stift und Papier.
5, 6,
Hightech.
7, 8,
108.
9, 10,
müssen jetzt gehen.
Und zwar ins Bett jetzt.
Hallo Almut.
Hallo Julian.
Wollte ich erst mich zu dir drehen, um dir Hallo zu sagen und dachte, das sehen die Leute ja eh nicht. Ich finde, so anderthalb Sekunden Pause.
Stimmt, du musstest natürlich auf den Bildschirm gucken.
Habe ich blitzschnell geschaltet.
Wow, dein schneller Kopf, ey. Natürlich. Aber ich habe mich auch so liebevoll begrüßt von dir gefühlt.
Sehr schön. Ich habe mich dann auch umgedreht.
Was auch Quatsch ist, also ich meine, als müssten wir uns abends begrüßen. Also wir haben uns ja jetzt schon auch heute gesehen, jetzt bevor wir hier zusammen auf der Couch sind.
Ja, ich glaube, wir machen das mehr für unsere ZuhörerInnen.
Ja?
Hallo Almut, hallo Julian-Ding? Ich glaube schon.
Du meinst, wir begrüßen uns normalerweise auch gar nicht so?
Nee,
hallo nicht. Almut, hallo Julian.
Nee, eher selten.
Sehr, sehr selten, ja. Das stimmt. Haben wir von Folge 1 also, das schon
nicht,
gemacht?
Ich weiß nicht, ob wir uns jemals so begrüßt haben.
Nein, nie. Wir begrüßen uns nie so.
Das ist quasi der unauthentischste Moment in unserem ganzen Podcast. Damit beginnen wir.
Ja, deswegen frage ich mich gerade, haben wir denn so von Folge 1 angefangen?
Ich glaube, ja.
Ist ja witzig, ja, dann behalten wir das
Weil
bei.
Weil wir halt irgendeinen Auftakt brauchten.
Der ist auch logisch.
Ich würde sagen, nach 4 Jahren kann man da mal eine neue Begrüßung einführen.
Ich weiß nicht. Ich mag Tradition und Rituale. Ich hasse Veränderung. Nein, das muss so bleiben.
Wir teasern das Thema ja schon gut an quasi.
Weil ich schon deinen schnellen Kopf gelobt habe.
Ja, und wir schon über Veränderungen,
ja,
ob man sie mag oder nicht, geredet haben. Ja, wir haben es ja nun in den letzten 2 Wochen irgendwie schon angeteased. Thema heute, ADHS.
Oh ja, wir reden über die unruhigen Kinder, immer Jungs, es sind immer Zappelphilippe, die nie gerade sitzen können und immer sagen, oh, ein Eichhörnchen. Ne?
Nein.
Oh. Übrigens, kleiner Funfact, ich rede ja in meinen Kursen auch über auch Neurodivergenzen und so. Und da habe ich auch eine Mutter im Kurs, die hat sowohl ADHS als auch Autismus. Und als ich am Donnerstag mit ihr zusammenstand und wir haben gequatscht, sagt sie mitten im Gespräch, oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Weil wirklich draußen ein Eichhörnchen lang lief und dann guckten sie mich an und wir mussten so lachen.
Ja, absolut. Ich hatte die Situation letztens auch bei einem Walk and Talk.
Mhm.
Das ist wirklich auch wirklich einfach ein Eichhörnchen. Ich konnte mich gerade noch so beherrschen.
Weil es ist ja, ich meine, das ist, ich wüsste sehr gerne, was der Ursprung dieses ADHS-Witzes ist mit oh, ein Eichhörnchen. Ich wüsste es wirklich gerne, weil ich weiß es tatsächlich nicht.
Ich glaube, oh, ein Schmetterling gibt es auch.
Habe ich noch nie gehört.
Das sind einfach so Tiere, die so random auftauchen und über die man
ja,
bemerkt.
Genau, aber das
oh, Husten, super das, für Podcast.
Super. Das Ding ist ja, alle Menschen, auch neurotypische Menschen, sagen immer, oh, ein Eichhörnchen. Das ist wie wenn man ICE fährt, sagt man Kühe, Pferde. Das,
also
das, mal, das macht man einfach.
Ja, das
deswegen finde ich es so merkwürdig.
Wenn man sieht. Und damit sind wir beim Thema ADHS.
Okay.
Wenn man das wahrnimmt und sieht.
Mhm.
Sieht und wahrnimmt, so rum.
Ja.
Und verarbeitet, dass ja, da ein Eichhörnchen rumhüpft.
Ja.
Vielleicht ist es aber auch tatsächlich ein Gag, weil es tatsächlich auch neurotypische Menschen Eichhörnchen auffallen, weil die halt so rumflitzen.
Ja, eben.
Also die machen so schräge Bewegungen, dass man die selbst im peripheren Blickwinkel irgendwie wahrnimmt.
Genau, und sie sind plötzlich da und plötzlich wieder weg und gleichzeitig entzückend, sodass man sich immer über sie freut. Das ist ja immer ein positives, oh, ein Eichhörnchen.
Ja, vielleicht einfach damit neurotypische Menschen das nachempfinden können.
Ja, das könnte sein.
Bei den U ein Eichhörnchen. Nur, dass es bei uns, also bei ADHS-Betroffenen halt U alles Mögliche ist.
Jetzt muss ich das eigentlich echt naja, später mal rauskriegen.
Wie auch immer, auf jeden Fall wurde ich vor, kurz Key Facts, oder nicht?
Ja, finde ich auch. Ja. Hol die Leute ins Boot, Julian.
Hol die Leute ins Boot. Vor einem Monat wurde ich im Alter von 37 Jahren und, keine Ahnung, 5 Monaten oder sowas, mit ADHS diagnostiziert. Und das ist doch irgendwie ein ziemlicher Brainfuck.
Ja. Ich wollte sagen, vielleicht Game-Changer,
ja,
oder
weiß ich auch nicht.
Life-changing Moment.
Absolut. Also ja, weniger die Diagnose als solche, als die Erkenntnis an sich. Aber
ja,
also das ist jetzt dann nicht ganz so auf den Tag zu terminieren.
Nee, es ist so, der ganze Prozess auch davor.
Aber ja.
So, jetzt ist jetzt
vorher, nachher würde ich sagen, ne?
Deswegen meine ich mit Life-changing.
Ja, absolut.
Es gibt jetzt ein Vorher, und es gibt ein Nachher.
Wobei, nicht nur das, sondern es changed auch 37 Jahre Vergangenheit.
Rückblickend.
Genau. Und das ist das, was, also ich glaube, es häufiger, also glaub, man kennt das, dass es Momente im Leben gibt, wo es ein Vorher und Nachher gibt.
Ja.
Gute und schlechte Momente.
Absolut.
Ne?
Ja.
Also, keine Ahnung, der super Abschluss im Studium, der, mhm, weißt du, der die Tore öffnet. Ja. Oder
Kinder kriegen
oder heiraten oder irgendjemand stirbt.
Ja.
Auch so rum, ne?
Ja.
Also so ein Vorher und Nachher. Aber in dem Fall ist es halt so, dass es auch die 37 Jahre vorher
genau.
in ein komplett anderes Licht stellt.
Richtig, ja. Und ich
weil ich hatte das ja schon immer. Ich habe das ja nicht plötzlich gekriegt. Achso, das muss man vielleicht
so,
dazu sagen.
So, und da fangen wir vielleicht an. Oh, das wird so schwierig heute, Julian. Ich weiß gar nicht, ob
wir
das hinkriegen.
Wir haben uns
noch
gar nicht vorbereitet.
Nee, wir haben uns... Ach, ja,
und ich habe ADHS.
Ja.
Also viel Spaß dabei, die Struktur zu finden, liebe Leute.
Ja, weil Julian wird keinen haben. Ja, das ist jetzt hart. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt gut abgerappt kriegen in der Folge. Vielleicht müssen wir nächste Woche nochmal weitermachen.
Nein, also wer sich wirklich dafür... Wir werden, glaube ich, einfach mehr über mich reden.
Das ist
als
auch wichtig.
ADHS. Ja. Das heißt, wir können jetzt hier an dieser Stelle, auch wenn Almut das immer sehr gerne möchte, alle mit ins Boot zu holen, wir können jetzt hier nicht alle mit ins ADHS-Boot holen.
Nein, aber...
Also ja,
ja
ganz grob. Hier,
jetzt komme ich schon wieder mit aber.
Wir können sie an den Strand führen, aber ob sie das Boot besteigen wollen, dann müssten sie vielleicht Tante Google einmal kurz bemühen.
Genau, also zum Beispiel, also wirklich nur die kleinen Basics, ne? Also dass eben ADHS nicht sowas ist wie Depression im Sinne von, in deinem Leben ist was schiefgelaufen, dann hast du ADHS entwickelt, sondern das ist eine Stoffwechselstörung und die hast du.
Und die ist genetisch.
Die ist genetisch und die hast du also von Geburt an. Ich glaube, das ist tatsächlich, und das finde ich so wichtig, jedes Mal zu sagen, weil die Leute ein ganz komisches Bild von ADHS oft haben.
Okay, dann einmal ganz kurz, was ist medizinisch ADHS?
Ja, bitte.
Am Ende in der Stoffwechselstörung, also beziehungsweise eine Botenstoffstörung, wenn du so willst. Es geht um drei sehr zentrale Botenstoffe, die in unserem Gehirn eine ziemlich wichtige Rolle spielen. Es geht um Dopamin, es geht um Serotonin, es geht auch in Teilen um Noradrenalin.
Mhm.
Und das sind drei Hormone, die dafür sorgen, dass unser, insbesondere unser präfrontaler Kortex, das ist der vordere Bereich unseres Gehirns,
ist der Frontallappen direkt hinter der Stirn.
Genau. Dass in dem das funktioniert, was in dem halt funktionieren soll. Also die sind dafür da, quasi, dass die Neuronen dann auch was Vernünftiges zu tun haben. Und das Grundprinzip ist, du hast einen Spiegel, wie in der Regel bei Hormonen, also einen Dopaminspiegel.
Mhm.
Und dein Körper stellt es immer wieder zur Verfügung, baut es wieder ab, nimmt es wieder raus, stellt es wieder zur Verfügung und da gibt es dann so einen Kreislauf.
Genau. Er führt es also wie auch immer wieder zurück, sozusagen.
So. Ja. Und wenn man das körperliche Thema von ADHS auf etwas reduzieren möchte, das ist alles bei ADHS nicht so ganz einfach, weil interessanterweise einfach noch nicht besonders gut erforscht. Also, naja, schon, aber es ist noch lange nicht alles klar bei dem Thema.
Darf ich da kurz einen Funfact reinwerfen?
Ja.
Die allererste Person, die mit ADHS diagnostiziert wurde, insgesamt auf der Welt, lebt noch. Und das sagt, glaube ich, alles aus.
Ja, das sagt alles aus. Und es hat sich tatsächlich auch einfach in den letzten paar Jahren eine ganze Menge getan, durch das ganze Überthema Neurodivergenzen.
Mhm.
Da hat sich eine ganze Menge getan. Also dadurch, dass man das in einen ganz anderen Kontext gesetzt hat, eben auch durchaus in eine Störungsfamilien mit Autismus, mit Dyslexie, mit Hochbegabung, mit Dyskalkulie.
Mhm.
Also letztlich mit all den Formen, und deswegen ist es ja eine Neurodivergenz,
ja.
Und deswegen ist der Name ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, auch eher so mittelgut, ist richtig scheiße.
Richtig scheiße eigentlich.
Weil eigentlich nichts viel daran stimmt, aus meiner Perspektive. Aber es ist am Ende eine Spielart unseres Gehirns, die höchstwahrscheinlich um die wie viel Prozent?
Also insgesamt Neurodivergenzen haben, also 20-25%, sagt man.
Der Gesamtmenschheit, ja. Also ich glaube, bei ADHS rechnet man so mit 5-8.
Mhm.
Ist einfach noch nicht ganz klar, weil die Kurve der Diagnosen schlicht einfach noch steigt.
Ja.
Und man rechnet damit, dass es sich irgendwo zwischen 5-8% der Gesamtbevölkerung einpegeln wird. Das ist also eine Neurodivergenz, die so super selten jetzt erstmal gar nicht ist.
Ja.
Aber die am Ende einfach eine Spielart von Gehirnfunktionalität ist. So, das kann aber eben, und in der Regel tut es das halt auch, zu echt Problemen führen, weil am Ende ist es halt so, dass der präfrontale Kortex durch das Fehlen von den Neurotransmittern, die er braucht, nicht richtig funktioniert.
Worin zeigt sich das?
Ist halt nicht so geschickt. Das zeigt sich in einer sogenannten Exekutivfunktionsstörung.
Mhm.
Das heißt, der präfrontale Kortex ist zuständig für unsere sogenannten Exekutivfunktionen. Das klingt jetzt ein bisschen, was ist damit gemeint? Mit Exekutivfunktionen sind Funktionalitäten gemeint, die für die Planung, Steuerung, für die Emotionsregulation, für Impulskontrolle, für
Bedürfnisaufschub.
Für Bedürfnisaufschub, also für all das, was man gemeinhin als, jetzt werd doch mal erwachsen, meint.
Ja.
Aber kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen.
Ja.
Wenn sich jemand erwachsen verhält, dann meint man genau das.
Mhm.
Der ist also so ein bisschen Neokortex gesteuert. Genau. Sagen wir in unserer Familie dazu ganz gerne.
Ja, das sagen wir bei uns immer.
So wenn man sich im Griff hat, sich und sein Leben im Griff hat, dann hat man gut funktionierende Exekutivfunktionen und das fasst schon ganz gut das Grundproblem zusammen. Mhm. Das hat man nämlich nicht so richtig, wenn man ADHS hat.
Genau, also wer einen starken Neokortex hat, der, jetzt muss ich wieder meinen Satz anbringen, den ich auch auf der Arbeit ständig sage, der hat zwischen Reiz und Reaktion einen großen Spielraum.
Genau. Und diesen Spielraum hatte ich mein ganzes Leben lang noch nicht. Beziehungsweise man, damit kommen wir dann zu dem Thema, das nennt sich Masking oder Coping. Man kann natürlich trotzdem irgendwie damit leben, auch wenn man das nicht weiß. So ist ja auch nicht so, als wäre ich irgendwie komplett dysfunktional durchs Leben gestolpert. Aber unterm Strich halt irgendwie schon.
Okay, jetzt kurz so. Break. Aber ich muss ein bisschen, kurz, ich muss ja ein bisschen moderieren, ne?
Nee, aber jetzt nochmal kurz, ich wollte jetzt auf Symptomatiken nochmal zurückkommen.
Ja,
denn
okay. Mhm. Gut, bleiben
das
wir
Interessante einfach. Ist ja. halt, dass mangelnde Exekutivfunktion oder Probleme bei bestimmten Exekutivfunktionen etwas ist, was auch neurotypische Menschen haben.
Genau.
So, das heißt, wenn ihr googelt, wir werden jetzt hier keine Globalsymptome aufzählen. Ich glaube, das führt zu nichts.
Das ist auch, um es gleich direkt zu sagen, ein Spektrum. Ja, also jeder Mensch mit ADHS hat unterschiedliche Symptome, unterschiedliche Schwere, unterschiedliche Auswirkungen.
Ja, genau, aber das ist, da komme ich gleich nochmal zu.
Und so, ne?
Erstmal hat aber vor allem jeder Mensch wahrscheinlich ein Teilspektrum von ADHS-Symptomatiken. Mhm. So, also, so meist mal platt gesagt. Mhm. Ne? Sowas wie, jeder prokrastiniert mal.
Ja.
Oder jeder hat mal Probleme damit, eine unangenehme Aufgabe anzufangen.
Oder jeder verschlüsselt mal seinen Schlüssel.
Oder jeder verschlüsselt mal seinen Schlüssel. Oder
jeder hat mehrere Themen im Kopf offen.
Oder reagiert mal impulsiv.
Ja.
So, das kennt man. Und zu einer psychiatrisch diagnostizierbaren Störung wird es halt aufgrund von Häufung.
Hm.
Also es geht dann eben nicht um zwei von, ich glaube in offiziellen ICD-Diagnosekriterien sind es 8, hm. also nicht um 2 von 8, sondern zum Beispiel um 7 oder um 6 von 8.
Ja.
Und es geht darum, dass das zu Leidensdruck führt.
Exakt.
Und das ist eine interessante Definition. Hm. So. Genau, du wolltest nochmal, genau, und natürlich hat auch jeder ADHS-Betroffene ein unterschiedliches Spektrum an
Symptomen.
An Symptomen, an Problemen, die er so durchs Leben trägt.
Und auch weibliche ADHS zeigt sich wie auch bei Autismus und so oft anders als klassische.
Genau, da sagte man früher
ADHS.
Gerne ADS zu.
Ja.
So, gerade zu dieser eher weiblichen Form von ADHS, also eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne Hyperaktivität, mhm. das H sozusagen weg. Ist immer noch weit verbreitet, also findest du es auch immer noch in aktuellen Artikeln und so weiter. Aber eigentlich sagt man es mittlerweile anders. Man sagt, es gibt 3 Subtypen von ADHS. Mhm. Es gibt ADHS im impulsiv-hyperaktiven Subtyp. Das ist das, was man gemeinhin als ADHS kennt.
Mhm.
Dann gibt es ADHS im unaufmerksamen Typ. Das ist das, was wir im weiblichen ADHS-Spektrum sehr häufig haben. Also 50%.
Würde man so sagen. Früher hat man immer gesagt, das ist eine Träumerin, die guckt viel aus dem Fenster und so, weißt du?
Also nur mal so grob, Männer mit ADHS sind zu 90% Subtyp 1,
mhm.
hyperaktiv, impulsiv. Und Frauen sind zu 50% Subtyp 2.
Ja.
So, Subtyp 2 ist der unaufmerksame Typ. Man kann sich, wenn man jetzt wieder bei den typischen klassischen Kindern sind, mhm. ne, die beim Klassenzimmer beobachten könnte, dann wäre eben Subtyp 1 der Junge, der nicht still sitzen kann.
Genau, der rumhibbelt.
Der rumhibbelt und alle Leute nervt und alle ja. volllabert. Und Subtyp 2 wäre das Mädchen, das aus dem Fenster guckt und träumt und
vor
in ihrer eigenen Gedankenwelt unterwegs
genau.
ist und jemand anspricht und sagt, hä, wo bin ich?
Ja.
So.
Ja.
Und dann gibt es noch einen kombinierten Typ.
Mhm.
So. Ich bin übrigens eindeutig Subtyp 1.
Ja.
Also
ja.
klassisch.
Ja.
So. Eigentlich eine ganz gute Voraussetzung dafür, um früh diagnostiziert zu werden.
Warte, dazu kommen wir bitte jetzt noch nicht.
Ach so.
Also ich weiß, du sprudelst über und das ist toll und das
ich,
ist auch
ich
total
sprudel,
wichtig.
Ich sprudel überhaupt nicht.
Ich
bin mich total gut kontrolliert und voll
auch.
Am roten Faden.
Ich merke auch, dass du dich bemühst. Ich muss noch ein bisschen sozusagen immer mal wieder gucken, wann ich was wo wie einfange und wie wir das strukturieren. Wir wollen natürlich gleich sozusagen nochmal überhaupt hören, wie sozusagen, wie es jetzt zu dieser Diagnose kam. Ich glaube, das sollten wir auch relativ am Anfang erzählen. Ich wollte nur noch mal auf 2 Sachen zurück. Erstens, wir finden den Namen ADHS wirklich scheiße. Da wäre doch eigentlich sowas wie Ex-Fu-Störung oder sowas viel geiler. Ex-Fu klingt doch super. Exekutivfunktionsstörung oder sowas wäre ja viel besser. Und was ich interessant finde, wo du gerade bei Symptomatiken warst. Was ist der Unterschied zwischen Symptomatiken und Symptomen? Ist das Quatsch? Ist das Wort Symptomatik?
Wahrscheinlich nicht.
Okay. Und zwar das bei Thema ADHS, das ganz lange auch immer noch so galt, dass das eine Kinderkrankheit ist, die sich verwächst. Mhm. Also Erwachsene mit ADHS gab es quasi gar nicht. Und das merkt man auch immer noch in den Köpfen der Menschen, dass die sofort an Kinder denken. Also ADHS ist ein Kinderding. Und das ist interessant, weil wir das ja auch bei dir beobachten, dass...
Nee, darf ich aber trotzdem davor nochmal einhaken?
Ja, gleich. Ich will nur kurz den Satz zu Ende sprechen. Dass eben viele Erwachsene logischerweise beim Erwachsenwerden mit dieser Störung Werkzeuge und Coping-Mechanismen gelernt haben. So, und dass Kinder logischerweise, wenn sie kleiner sind, noch, wenn sie einfach ein bisschen sein dürfen, wie sie sind, ohne dafür geschämt oder bestraft zu werden, das natürlich noch nicht so stark haben.
Ja, beziehungsweise auch einfach noch nicht die kognitiven Fähigkeiten, um das zu copen.
Genau, also das Gehirn ist ja doch gar nicht gereift.
Die Kinder dürfen, ADS-Kinder dürfen, durften praktisch nie so sein, wie sie sind.
Ja.
Das ist ja das Problem.
Ja.
Also das hört auf, sobald man merkt, dass die irgendwie anstrengend sind.
Ja.
Und das ist meistens sofort der Fall. Also quasi sofort.
Ja,
weil die ja schon als Babys auch ein Riesenthema mit der Reizverarbeitung und Emotionsverarbeitung haben. Genau. Die haben ja da schon zu wenig Dopamin im Blut.
Richtig, weil es ja wie gesagt nicht durch irgendwas ausgelöst ist, richtig, sondern genetisch von Anfang an so ist.
Genau, also nochmal ganz kurz zurück zum Namen, weil ich finde es ist so witzig, dass das Aufmerksamkeitsdefizit heißt, weil wenn es eine einzige Sache gibt, die ADHS-Betroffene wirklich nicht haben, dann ist es ein Aufmerksamkeitsdefizit.
Ja. Genau.
Das ist absolut nicht das Problem. Mhm. Das Problem ist ein Aufmerksamkeitsüberschuss.
Richtig.
So, und die Unfähigkeit, die Aufmerksamkeit auf das zu lenken, was gerade relevant ist, weil der Filter fehlt, um das zu priorisieren und zu sortieren und im Zweifel auch unterbewusst wegzuhalten.
Genau.
Deswegen ein Eichhörnchen. Mhm. So, du unterhältst dich, ein Eichhörnchen. Es gibt einen amerikanischen Psychologen, der eine neue Abkürzung dafür erfunden hat. Die heißt VAST, VEST. VEST heißt Variable Attention Stimulus Trait.
Mhm, viel besser.
Und es geht darum, dass der Attention Stimulus, also das, was meine Aufmerksamkeit zieht, ist eben variabel.
Ja.
So. Und, ich habe keinen echten Einfluss drauf. So, sondern das ist, mein Gehirn macht, was es will, faktisch. Und ich habe dann irgendwo mal den netten Ausdruck gesehen, wenn man es zusammenfassen will, wie sich das anfühlt, ADHS zu haben, dann ist es, und daraus resultiert dann ganz viel der Komorbidität von ADHS, dass es ungewollt ist. Also du hast ADHS ungewollt, ja, schon klar, bla bla, so wie, bla, kannst du dir halt nicht aussuchen, aber dein ganzes Leben machst du Dinge ungewollt oder ungewollt nicht.
Ja.
Also, du reagierst ungewollt impulsiv. Du reagierst ungewollt emotional. Du machst ungewollt die Steuererklärung nicht. Du machst ungewollt das nicht, was du eigentlich tun solltest. Du
Zieht deine Aufmerksamkeit in der Ecke, obwohl du dich eigentlich gerade mit was anderem beschäftigst.
Genau, ungewollt unterbrichst du die Leute. Mhm. Ungewollt kannst du beim Sprechen keinen Augenkontakt halten.
Ja.
Ungewollt und so weiter. Und dieses ungewollt so resultiert in einem unglaublichen, ja, irgendwas zwischen Selbsthass und Stress, so auf so einem Spektrum
und
zwischen
Scham,
und
oder?
Scham und diesem Grundgefühl, dass man irgendwie schlecht ist.
Mhm. Und falsch.
So, falsch.
Ja.
Und sich doch nur mal anstrengen müsste.
Ja.
So.
Ja.
Nur dieses sich doch nur mal anstrengen müsste, das ist halt einfach biochemikalisch unmöglich.
Genau, richtig.
Und biochemisch unmöglich. Und das ist was man, glaube ich, verstehen muss, wenn man ADHS verstehen will.
Dass es nichts mit Willenskraft zu tun hat.
So. Das hat auch nichts mit Disziplin zu
tun. Genau, ja, genau.
Sondern ganz im Gegenteil. Es gibt wahrscheinlich kaum diszipliniertere Menschen als Menschen mit ADHS, weil fast alle Coping-Mechanismen, fast alle Masking-Mechanismen auf eine einzige Sache beruhen, nämlich Disziplin.
Ja, genau.
So, warum verlege ich keine Sachen? Weil ich diszipliniert bin, die Sachen immer exakt an der gleichen Stelle abzulegen. Mhm. Ja?
Und da kommen wir auch an den Punkt, warum ganz viele Menschen mit ADHS irgendwann in einem Burnout schlittern. Aber dazu kommen wir später noch.
Ja.
Wegen der Anstrengung. Ich wollte kurz, um von der abstrakten Ebene kurz zu ein bisschen einer greifbaren Ebene zu kommen, diesem Thema mit dem, die Aufmerksamkeit ist nicht da, sondern sie ist überall. Zum Beispiel, wenn man mit dir Bahn fährt. So, wenn wir als Familie mit dir Bahn gefahren sind, da konnte man das, seit wir uns kennen, perfekt beobachten. Du sitzt da du checkst die ganze Zeit auf dem Handy, kriegen wir den Anschlusszug, wo sind wir jetzt, an welcher Stelle, hier sollten wir eigentlich nur 30 Sekunden halten, wir sind jetzt aber schon bei 55 Sekunden, was bedeutet das dann? Das rattert die ganze Zeit in meinem Kopf, außerdem hörst du nebenan, hörst du, glaube ich, gerade einen Hund, wir haben ja auch einen Hund dabei, sehen die sich, reagiert der jetzt gleich, apropos Hund, was ist eigentlich mit seinem Trinken, wo ist eigentlich das Leckerli? Dann hörst du, wie Romy irgendwie ihr Handy nicht mit ihren Kopfhörern zusammenkriegt, denkst, das ist natürlich deine Aufgabe, das heißt, du musst das machen, währenddessen lässt Ella irgendein Essen fallen oder ich sage, möchtest du was essen? Du, ja, alles klar, ich esse. Neben dir ist jemand, der riecht irgendwie total unangenehm. Außerdem guckt der so komisch. Will der was von dir? Musst du dich dazu verhalten? Und sowas, also.
Ja, aber du kannst es halt nur nacheinander erzählen.
Aber es, genau, ich kann es nur nacheinander erzählen, aber es ist alles zum selben Moment. So, und das ist halt so krass, weil wenn man dich Bahnfahren sieht, dann merkt man, wie dein ganzes Nervensystem unter hohem Stress steht. So, und du reißt dich ja trotzdem zusammen, weil du fährst da Bahn mit deiner Familie, so, ne? Also, so, ja. Das ist. Und trotzdem sieht man dir das so heftig an, dass es so unglaublich anstrengend ist. Und das ist, finde ich, so ein schönes Aufmerksamkeitsbild, das man vielleicht ganz gut nachvollziehen kann.
Ja, ja, genau, aber dieses Aufmerksamkeitsthema ist ja so, und dieses Reizthema in diversen Formen und Farben, ja. Beim einen ist es mehr Geruch, bei anderen mehr Geräusch, beim nächsten ist es mehr Licht, bei euch ist alles zusammen, bei mir ist alles zusammen.
Ja, bei dir sind es alle Sinne.
Ja. So, diese Überreiztheit, also diese schnelle Überreiztheit, nein, das stimmt ja nicht. Man ist ja nicht schnell überreizt. Es sind einfach super viele Reize.
Genau.
Also, das ist gar nicht so, das ist eben genau der Punkt. Man ist nicht schneller überreizt als jemand anders. Mhm. Man hat einfach nur viel mehr Reize,
ja,
die aktiv verarbeitet werden müssen, weil dein scheiß Neokortex es nicht einfach automatisch macht.
Ja.
So, also du musst dir quasi all das, was bei dir automatisiert abläuft, und das sind eben solche Reizverarbeitungsgeschichten, aber auch Handlungen, alltägliche Handlungen, Zähne putzen, sich anziehen, das sind alles Dinge, da denken viele, also offensichtlich, also keine Ahnung, ich bin ja nicht neurotypisch, aber da denken wohl neurotypische Menschen gar nicht die ganze Zeit drüber nach.
Ja, sondern so, die machen die halt.
Die machen die halt.
Ja.
So, ADHSler dürfen die halt immer irgendwie aktiv bearbeiten, damit sie überhaupt funktionieren. Und das bei einer Aufmerksamkeit, die gefühlt über alles. Das heißt, den Faden zu behalten bei dem, ja, was du gerade an Tätigkeit hast, ist auch wirklich nicht so simpel.
Gibt es nicht auch diesen schönen Satz, Menschen mit ADHS brauchen ganz doll Struktur, aber sind nicht in der Lage, sie einzuhalten?
Doch, doch, wir sind sogar super in der Lage, sie einzuhalten. Wir hassen sie nur wie die Pest. Mhm.
Aber ihr liebt und braucht sie gleichzeitig.
Ja, ja.
Ne?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass du, wenn du ADHS hast, irgendwann verstehen musst, dass du diese Struktur brauchst.
Ja.
Dass du nicht gut darin bist, sie dir selber zu schaffen. Mhm. Es ist immer ganz gut, wenn es in irgendeiner Weise eine externe ist. Das komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Weil dein Gehirn jede Struktur torpediert.
Ja.
Also aktiv versucht, die kaputt zu machen.
Und zwar, weil es kein Dopamin gibt, ne?
Genau, weil es kein Dopamin gibt. Weil es langweilig ist, weil es gewohnt ist.
Repetitiv
ist, weil es
Genau, so. Und dein Gehirn sucht ja das Dopamin, das fehlt, und das findet es eher im neuen, spannenden, impulsiven,
reizvollen,
interessanten,
drängenden,
genau,
was
ja
auch immer.
Ja.
Im Stress.
Im Stress, genau.
So.
Ja, weil Stress
positiv und negativen Stress.
Stress. Ja? So. Schüttet Dopamin aus.
Genau. Und deswegen boykottiert mein Gehirn das natürlich, und trotzdem ist es eben durch die Überreiztheit so, dass das der einzige Weg ist, wie man vernünftige Coping-Mechanismen bauen kann. Das sind eigentlich die einzig funktionierenden Werkzeuge.
Vielleicht hast du deswegen eine Frau geheiratet, die sehr strukturliebend ist.
Ja, also ich meine, deswegen viele Menschen strugglen ja zum Beispiel beim Übergang so von Schule ins Nichts oder von Studium ins Nichts oder von der Arbeit in die Rente oder so.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch viel da, also es sind natürlich manchmal einfach nur normale Change-Schwierigkeiten, aber wenn du ADHS hast, ist das echt ein Problem.
Ja.
Wenn plötzlich diese gesamte äußere Struktur wegfällt, wie Arbeitstage oder Schultage oder Studienstrukturen, dann das paralysiert.
Ja.
Und das ist ganz interessant, weil ich glaube, dass da These, nur eine These, allerdings durchaus empirisch beobachtet. Ich könnte mir vorstellen, dass da viele Fehldiagnosen gemacht werden an den Stellen und Burnouts oder Depressionen oder bipolare Störungen oder sowas diagnostiziert werden, wo es eigentlich ADHS ist.
Ja.
Weil das dich so derartig weghaut, dass das depressive Anscheine haben kann.
Ja.
Und dann ist es ganz interessant, dass dann eben ganz auf die Antidepressiva nicht richtig wirken. Oder nur sehr kurz, weil die meistens auf Serotonin schießen und das eigentlich nicht das Grundproblem richtig. Ist, sondern Dopamin ein Grundproblem
ja,
ist.
Ja, und weil ADHS keine psychische Krankheit ist. So.
Aber tatsächlich sind natürlich klassische oder moderne Antidepressiva, nicht klassische, moderne Antidepressiva und ADHS-Medikamente sich von der reinen Wirkstruktur her nicht unähnlich.
Ja. Aber das ist ja auch genau das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn dein Nervensystem immer überreizt ist, wenn das alles so anstrengend ist und du die ganze Zeit Werkzeuge aktivieren musst, um die einfachsten Sachen im Alltag hinzukriegen, dann ist das ja logisch, dass da eine höhere Wahrscheinlichkeit ist, in einen Burnout oder eine Depression zu schlittern.
Das Problem ist einfach, das Serotonin hilft dir halt einfach nur bedingt. Das macht dich natürlich glücklich.
Ja.
So wie ein Serotonin-Überschuss. Glücklich macht, aber das hilft dir halt immer noch nicht dabei, deine Exekutivfunktionsstörung in den Griff zu kriegen, weil da hilft die Serotonin halt nicht bei.
Ja.
Da brauchst du halt Dopamin. So, und andersrum betrachtet, also wenn du jemanden mit Depressionen ADHS-Medikamente kriegst, dann ist der unglücklich, aber wach.
Ja.
Und wenn du einem ADHS-Betroffenen Antidepressiva gibst, dann ist der glücklich, aber immer noch, hängt immer noch paralysiert irgendwo rum.
Ja.
So, und hat, kriegt seinen Arsch nicht hoch und sein Leben nicht in den Griff. So, aber halt glücklich. So, insofern sind die sich wirklich sehr ähnlich und trotzdem eben ganz unterschiedlich in dem, wie sie funktionieren.
Okay, noch eine letzte Frage, bevor wir zu deinem Rückblick aufs letzte Jahr kommen, weil das natürlich total wichtig ist. Möchte ich aber noch eine letzte Frage einhaken, weil ich genau weiß, dass es auf jeden Fall HörerInnen gibt, die sich genau das fragen. Ist das nicht eine Trenddiagnose? Jeder hat doch gerade ADHS.
Hättest du in den 1920er Jahren gelebt, hättest du wahrscheinlich Linkshänder für einen Trend gehalten. das ist gar nicht so witzig.
Ja, das ist ein sehr guter Vergleich.
Weil wenn du dir die Kurve der Linkshänder in der Gesellschaft anguckst, dann steigt die bis in die 50er Jahre. Steigt die. Ziemlich konstant zwischen 1890 und 1950 steigt die ziemlich konstant an, und zwar von unter 1%, weil es gab keine Linkshänder, bis 12. Und bei 12, das scheint einfach irgendwie offensichtlich der Prozentsatz an Linkshänder in der Gesellschaft zu sein, hast du ein Plateau erreicht und seit den 50er Jahren passiert ja gar nichts mehr.
Exakt.
Es gibt 12% Linkshänder in der Gesellschaft, in so ziemlich jeder Gesellschaft der Welt.
Richtig.
Und seit man die einfach nicht mehr dauernd umerzieht, sobald man merkt, dass die mit der falschen Hand irgendwas machen, dürfen die einfach Linkshänder sein und schwuppdi, wo passt da 12% Linkshänder Gesellschaft.
Ja.
Das heißt, in den 20er Jahren könntest du wirklich davon sprechen, dass diese Linkshänderei echt ein Trend ist. So, das missversteht aber halt Ursache und Wirkung komplett.
Ja.
So. Und das ist halt mit ADHS ähnlich. Ja, ADHS ist wahnsinnig unterdiagnostiziert. Das, was man an Menschen wie mir sieht.
Ja.
Aber nicht nur, also ich bin noch nicht mal das größte Problem, weil ich bin ADHS Subtyp 1 und ein Mann. Das heißt, dass ich undiagnostiziert bin, das ist echt auch ein bisschen Pech.
Ja.
So, und man merkt, dass ich schon alt bin. Aber vor allem ist es echt Pech. Weil das Hauptproblem sind undiagnostizierte erwachsene Frauen.
Genau.
Denn, wie gesagt, hauptsächlich, also zur Hälfte sind diese Frauen Subtyp 2. Und zum anderen sind Frauen viel besser im Coping.
Ja.
Also zum einen lässt sich dieser Subtyp besser in die Gesellschaft copen. Weil wenn du einfach nur ein Mauerblümchen bist, dann ist halt nicht schlimm. So, du fällst einfach nicht so negativ auf.
Genau.
Gerade Schulsystem und so.
Du störst einfach nicht so durch.
Da fühlst du viel besser durch. Und da, wo du den Leuten nicht auf den Sack gehst, da wollen die dich auch nicht diagnostizieren.
Ja, und es ist auch eine gute Vibe, ich meine, gesellschaftlich gut angesehene, positive weibliche Fähigkeit. Genau. Die ist halt leise, die nimmt sich zurück, die liest gerne und so, die denkt sich Geschichten aus. Das ist halt auch sehr positiv.
Also das ist ja eigentlich das größte Problem, das größte undiagnostizierte Problem. Aber es ist einfach insgesamt wahnsinnig hoch.
Ja.
Und erst in den letzten Jahren durch diese Neurodivergenz-Bewegung am Ende.
Ja, und durch Social Media.
Und durch Social Media. Und durch die Tatsache, dass der Zugang zu Informationen in diesen Themengebieten demokratisiert wurde. Das ist doch eigentlich.
Niedrigschwellig wurde.
Ja, genau. Also überhaupt verfügbar wurde.
Ja.
Weil das war ja etwas, was es. Also. Wie viele Leute gehen schon zum Psychiater, weil sie das Gefühl haben, es ist irgendwie schräg, dass ich es nicht schaffe, meine Steuererklärung zu machen.
Ja.
Das ist einfach schwierig, auch an sich selber zu beobachten, wenn du das dein ganzes Leben ja gar nicht anders kennst. Du hast ja keinen Vergleichswert. Du siehst ja nur, andere Menschen kriegen vielleicht ihr Leben irgendwie in den Griff und dir fällt es irgendwie schwer,
Aber da drauf zu kommen, dass das jetzt vielleicht einen Grund hat und du nicht einfach nur ein fauler Sack bist, das ist halt nicht so simpel.
Genau, und das ist ja das Schlimme.
Du guckst ja immer durch dieses Gehirn. Du hast ja nie in deinem Leben einen anderen Moment erlebt als dieses Gehirn mit mangelndem Dopamin.
Genau, und gleichzeitig sind all diese Menschen aufgewachsen mit diesen scheiß internalisierten Glaubenssätzen. Ich müsste mich einfach nur mehr anstrengen, ich bin einfach nur faul, ich krieg's halt nicht hin, alle anderen kriegen's hin. Und das ist natürlich auch eine riesige Barriere, um zu sagen, ich glaube, ich lass das mal checken. Weil du denkst halt einfach nur, ja, ich bin halt offensichtlich einfach dumm.
Nee, das ist tatsächlich ganz interessant. Die meisten ADS-Betroffenen halten sich für ziemlich klug. Das macht aber die Sache noch viel, viel schlimmer. Weil du permanent das Gefühl hast, unter deinen Möglichkeiten zu bleiben.
Ja, genau.
So. Jetzt wolltest du aber darauf zu sprechen kommen, wie ich das denn eigentlich entdeckt habe.
Deine ADHS-Reise begann.
Ich weiß das gar nicht so richtig.
Vor ungefähr einem Jahr.
Ja, würde ich auch sagen.
Das Witzige ist ja, ich bin ja Pädagogin und habe auch einiges über ADHS gelernt. Natürlich kindliches ADHS, das ist ja klar, weil ich arbeite ja mit Eltern, da geht es um Kinder. So, allerdings funny, wenn das Kind ADHS hat.
Hat eines der Elternteile ADHS.
Richtig, ganz genau. Und ganz ehrlich, und das sind auch die Geschichten, die ich in Macht.
Oh, das ist kein ADHS, sondern wahrscheinlich ein Schädel-Hirn-Trauma.
Die ich aus meinen ganzen.
Das war gar nicht witzig gemeint.
Ja, ich weiß. Du hast schon zweimal gesagt, das ist gar nicht witzig. Dabei lacht man ja nicht nur, weil es witzig ist.
Ja, aber ich möchte nicht, aber ich bin ja oft so witzig-zynisch. Und das könnte man ja auch für einen zynischen Witz halten.
Okay,
aber es ist halt tatsächlich ernst gemeint.
So, jetzt lass mich raus. Genau, ich arbeite ja nur schon seit über 10 Jahren mit Eltern und so. Und da habe ich sehr oft erlebt, dass über die Diagnose des Kindes die Eltern das gecheckt haben. So, ja. Oh, mein Kind hat Autismus. Aha, das war ja interessant, diesen Fragebogen auszufüllen. Jetzt sollte ich auch mal was machen. Mhm. So, eben weil Genetik, ahoi. So. Das heißt, ich kannte mich eigentlich aus mit ADHS. So rudimentär, so okay zumindest. So. Und dann weiß ich noch, dass du vor, ich weiß nicht, es war bestimmt 1,5 Jahren oder so, haben wir darüber gesprochen, so beim Spazierengehen, dass du sagtest von wegen, ja, du siehst bei dir schon, nee, ich sagte irgendwie nebenbei von wegen, ja, haha, aber bla bla bla, du hast ja nicht ADHS, so um dich zu verarschen. Und du guckst mich an und sagst, naja, vielleicht schon. Und ich weiß auch, dass ich gelacht habe und dann hast du angefangen, Sachen aufzuzählen. Und dann habe ich dich angestarrt und habe gesagt, oh Gott, also es war wie so ein Klirr, weißt du noch? Das war so ein funny Moment. Und dann haben wir erstmal gar nicht viel darüber geredet.
Genau, es war auch witzig, weil ich hatte halt irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich hatte ich gerade irgendwie einen TikTok gesehen oder so.
Ja.
Und 3 oder 4 Sachen im Kopf, Symptome im Kopf sozusagen, hat die auf meine Spleens projiziert.
Richtig. So. Und ich meine, ich kenne dich ja schon seit wie vielen Jahren? 18? Ich kenne dich wirklich gut. Ich kenne dich auch als Teenie und so.
Du kennst mich sogar schon seit 20.
Jo, siehste. Nee, also,
seit 24.
Guck, das ist wahnsinnig lang. So, und trotzdem habe ich dich damals angucken und gedacht, will der mich verarschen? Das stimmt doch nicht. Und zwar nicht, weil ich es nicht wahrhaben wollte, sondern weil du halt einfach immer warst, wie du warst. Ich habe da ja nie einen defizitorientierten Blick auf dich gehabt, im Sinne von, warum ist der so komisch oder warum kriegt er das nicht hin oder so. Und deswegen war der Gedanke für mich so verrückt. Und dann war ja aber das Thema gesät. Und dann haben wir, würde ich sagen, ein Jahr lang uns auf diese Reise begeben. Das bedeutet, gelesen, Videos geguckt, mit Leuten ausgetauscht.
Hey, TikTok for the win.
Genau, und TikTok klingt jetzt so nach Katzenvideos und so, sondern da kriegt man ja wirklich wissenschaftlich spannende und Erfahrungsberichte, alles.
Das ist vor allem der Punkt, du hörst, wie ADHS-Betroffene über ihr ADHS reden.
Ja.
Das war für mich, ich glaube, das war dann vor einem Jahr ungefähr.
Ja.
TikTok zieht dich auch in so einen Algorithmus rein.
Ja.
So, und wenn du merkst, so, dann kriegst du davon
ja immer mehr. Das interessiert ihn wohl.
Genau, und bei den ersten 2, 3, weiß ich noch, habe ich dir die Links geschickt. Weiter.
Lustig.
Guck mal, kennen wir doch irgendwo her. Und beim dritten findest du es noch witzig, beim vierten denkst du so hoch und beim fünften findest du es nicht mehr witzig.
Exakt, ja.
Sondern du denkst dir so, also fünftes Thema, fünftes Symptom, fünfte Person erzählt irgendwas und du erkennst dich halt schon wieder. Das ist dann halt schon so ein bisschen Gänsehaut.
Absolut.
Das kann man halt, glaube ich, auch nur nachempfinden, wenn man das erlebt. Weil da ist ein Typ oder eine Frau, keine Ahnung, älter, jünger, genauso alt wie du, völlig egal. Wobei TikTok sind die meistens so ungefähr auch mein Alter,
ja,
die darüber so reden.
bisschen jünger, bisschen älter, aber eher weniger ältere. Und der kennt dich nicht oder die kennt dich nicht und kommt irgendwie aus Chicago und erzählt dir dein Leben. Mhm. 1:1.
Ja.
1:1. Mhm. Und du erkennst dich in jeder Sekunde wieder.
Ja.
Und dann steppst du weiter und dann ist irgendjemand aus Singapur.
Ja.
Der erzählt dir sein Leben und du denkst, der erzählt dir dein Leben.
Und das waren oft Kleinigkeiten.
Aber es ist eine ja. Armada an Kleinigkeiten.
Genau.
Und das ist eben auch das Ding, was, und zwar sowohl was Verhalten angeht, als auch was Wahrnehmung angeht, Rezeption angeht. Was aber auch, und das ist nämlich dann auch was, wo es einfach dann auch total Spaß macht, sich kennenzulernen, nämlich auch die Fähigkeiten, die damit einhergehen.
Genau, denn das Positive dieses, haben wir noch gar nicht drüber
dieses
gesprochen.
Dieses etwas schräg funktionierende Frontalhirn, ja, hat nämlich auch ein paar extrem nice Eigenschaften.
Ja.
Ja, also zum Beispiel, und zwar kannst du fast immer die Medaille umdrehen. Du kannst eigentlich immer ein Störungssymptom von ADHS nehmen und du kannst es umdrehen.
So, ich sag eins, du sagst beide Medaillenseiten. Impulsivität.
Spontanität, Reaktionsgeschwindigkeit. Ich muss nicht erst nachdenken, bevor ich anfange zu reden.
Ja, genau. Ideengebung und sowas auch, ne?
Ja,
ja, ja, absolut.
Ja, Impulsivität ist auch ein ganz großer Part von Kreativität. Das ist nämlich auch ein Riesenpart an ADHS.
Ja, 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 absolut, ganz genau.
Aber auch zum Beispiel damit einhergeht, also Impulsivität ist ja was, ja gleich was genommen, was eigentlich kein Symptom an sich, sondern ein also das ist eine Frage der Flughöhe.
Ach so, ja, ja, okay.
Du würdest jetzt, weil Impulsivität darunter ist so
Trillion
viel.
Trillion Unterpunkte, ja, ja.
Also wirklich ohne Ende. Dazu gehört zum Beispiel dieses Unterbrechen
ja.
Von Leuten. Die positive Seite ist, mein Gehirn ist einfach schneller als deren Gehirn und Zunge zusammen, weil ich weiß einfach, wie der Satz endet.
Ja.
So, weil Pattern Recognition zum Beispiel so hoch ist und weil die meisten Leute immer das Gleiche erzählen.
Ja.
So grob. Und wenn der Satz so anfängt, dann wird er wohl so enden. Und man unterbricht sozusagen ja aus Ungeduld, aber eben auch, weil man so schnell im Denken ist. Ne? Impulsivität und Kreativität, Impulsivität und Risikobereitschaft. Risikobereitschaft ist jetzt erstmal per se etwas, was man mit der sogenannten ADHD-Tax bezahlt im Leben. Also das ist einer der Gründe, warum man mit ADHS ungefähr eine 10 Jahre niedrigere Lebenserwartung hat als ohne, ist, dass man sich höchstwahrscheinlich umbringt aus Versehen. Also
zur Risikoaffinität.
Ja, also das ist einfach, also es macht besser keinen Führerschein, wenn ihr ADHS habt, weil es einfach zu gefährlich ist. Und gerade im Straßenverkehr sind das unmögliches Fahrverhalten.
Wir wollen ja über die positiven Sachen reden.
Ja, genau. Aber mit dieser Risikobereitschaft geht zum Beispiel auch ein wahnsinniger Drang und eine wahnsinnige Fähigkeit einher, sowas wie ein Entrepreneur zu sein, zu gründen, weil du Risiken eingehst, die andere Leute für Gaga halten, aber das ist eben oft der einzige Weg, um auch wirklich große Erfolge zu erzielen, ist dieses Risiko zu nehmen.
Ja.
Und das, ja, also Impulsivität ist da ein Riesen.
Ja, und da sieht man vor allem auch wieder, warum es immer Menschen mit ADHS in unserer Gesellschaft brauchte. Also unsere Gesellschaft braucht auch Menschen mit ADHS. So.
Ja, das ist die Hunter-Theorie. Das runtergebrochen ist es die Theorie, dass es das A schon immer gab, was wahrscheinlich stimmt, und dass es einen Grund dafür gibt, warum es evolutionär nicht verschwunden ist.
Ja.
Weil wenn es so gewesen wäre, dass man mit den Menschen in der Steinzeit, die ADHS haben, schon so umgegangen wäre wie mit Menschen heute, dann wären die aus der Sippe verstoßen worden und hätten sich garantiert nicht fortgepflanzt.
Ja.
Und damit wäre das genetisch wahrscheinlich weg gewesen irgendwann. So, ist aber offensichtlich nicht passiert. Warum? Die Theorie ist dann so dieses Thema, das eine waren so die Sammler, also waren so die Farmer, Farmer-Hunter-Theorie, deswegen Farmer-Hunter. Und das andere, die ADHS-Leute, waren die Hunter oder auch die Pioniere, ja. Ne, die rausgegangen sind. So. Und dafür dann nämlich solche Fähigkeiten wie Aufmerksamkeit überall und ein wahnsinnig, auch ein tatsächlich nachweisbar größeres peripheres Sichtfeld,
ja.
Super praktisch ist, wenn du durch den Wald streichst und vom Säbelzahntiger in Acht nehmen musst.
So ist es.
So,
ich meine das jetzt aber gar nicht evolutionsbiologisch, auch das war interessant, sondern ich meine das tatsächlich auf unsere jetzige Gesellschaft gezogen. Also es ist total wichtig, dass wir Menschen mit ADHS in unserer jetzigen Gesellschaftssystem haben. Wir haben gerade über deine ADHS-Reise eigentlich gesprochen. Also es ging sozusagen, wir haben ein Jahr lang wirklich als Reise das gesehen. Wir haben gelesen, wir haben gehört, wir haben
Selbsttests gemacht, Workbooks durchgearbeitet, wahnsinnig viele Reflexionsgespräche geführt, meine alten Zeugnisse gelesen.
Genau, dazu wollte ich gerade kommen, deine alten Zeugnisse, da wurde noch ein Kopf geschrieben, also sozusagen ein Text übers Kind verfasst, das war ja bei uns früher noch so. Und die waren auch, wie es im ADHS-Klischeebuche steht, ne? Also du hast tolle Ideen und so und bringst dich ganz toll ein, aber du unterbrichst
sehr doll ein.
Genau, du unterbrichst ständig alle, dir fällt es, du beendest alle Aufgaben immer viel zu schnell und viel zu früh und so. Also das ist auch tatsächlich echt, wie man sich das eben bei Kindern schon direkt vorstellt. Und dieses Jahr Selbstreise fand ich aber auch wirklich so, auch jetzt als eine Begleitung sozusagen, wahnsinnig spannend. Und aber auch wirklich ganz doll schön. Also ich mein,
ist auch noch nicht zu Ende.
Nee, eben.
Ich entdecke jeden Tag noch irgendwas,
ja,
irgendwas
und
Neues.
Genau, eben, es geht ja die
aus
ganze
der
Zeit weiter.
Aus der Gegenwart.
Wir reden fast jeden Tag darüber. Und es ist kein Witz. Und das seit über einem Jahr. Fast jeden Tag reden wir darüber. Und man muss auch sagen, also wir haben aber auch schon zusammen geweint, ne? Also wir lachen oft, wir grübeln oft, wir forschen und graben. Aber wir haben auch schon geweint. Also das ist so alles, ne? Mhm. Und gerade eben dadurch, dass wir uns schon so lange kennen und uns das beiden immer wieder passiert, so dieses, ach, guck mal, weißt du noch, das ist uns ja immer schon, oder guck mal, das war ja schon immer dein Thema, jetzt ist ja logisch, warum, und so, ne? Also, und das macht natürlich emotional wahnsinnig viel, dass sich da wie so ein Kreis schließt, sozusagen.
Ja, es ist aber tatsächlich, mein Gefühl ist nicht, dass sich da ein Kreis schließt, sondern mein Gefühl ist, also, ich meine, wenn du ADHS hast, dann weißt du eigentlich dein ganzes Leben lang, dass du irgendwie anders bist.
Ja.
Du hast nur absolut kein Framework, das in irgendeiner Weise zu erklären.
Ja.
Weil es auch nichts ist, was jemand anders, also das, wieso? Und mit der Erkenntnis, dass ich das hab, ist das wie, als ob plötzlich ein roter Faden im Leben existiert, den man die ganze Zeit schon irgendwie gesehen, aber nie erkannt hat, weil mein Gehirn ja tatsächlich alles miteinander verbindet.
Ja.
Also alles miteinander verbindet.
Mhm.
Was ich tue, was ich handle, wie ich es wahrnehme, wie ich auf Menschen alles, es findet hier alles nur in meinem Gehirn statt. Mein ganzes Leben findet in meinem Gehirn statt. Und das funktioniert halt anders und als das der meisten Menschen. Und dass einem das irgendwie klar war, das wusste ich schon immer.
Ja.
Aber jetzt habe ich einen Erklärungsansatz dafür.
Ja.
Und das ist unglaublich cool, mit einem funktionierenden Framework auf diese eigene mentale Reflexion durchzugehen. So, also das ist so, du hast was, gegen das du das spiegeln kannst.
Ja.
Und was dir einen Erklärungsansatz bietet.
Ja. So. Und ja, Worte. Du hast auch ein Wort dafür.
Und
wir sind mit dem nicht zufrieden, aber wir haben wenigstens
richtig
eins.
Und es gibt auch Medikamente.
So, und das müssen wir dann jetzt auf nächste Woche schieben. Weil ja, wir sind jetzt, wir haben es natürlich jetzt nicht geschafft in einer Podcast-Folge. Aber genau, Julian war jetzt ja, wie gesagt, offiziell beim Psychiater und hat auch Medikamente.
Jetzt
und
hast du das schon gespoilert. Das war doch jetzt irgendwie blöd. Das wäre jetzt doch ein super Ende dieses Podcasts gewesen. Jetzt spoilerst du schon
aber
weiter.
Aber damit hast du doch angefangen. Also
ich habe gesagt, es gibt Medikamente. Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nehme.
Nein, ganz am Anfang hattest du über deine offizielle Diagnose gesprochen.
Ja, und das geht immer noch nicht mit Medikamenten einher.
Oh, ja, jetzt ist er unzufrieden mit mir. Okay, Entschuldigung. Ja,
weil du den ganzen schönen Cliffhanger kaputt gemacht hast.
Das ist kein Cliffhanger. Das macht doch den Leuten gerade Lust, dass ich zu tun. Ritalin. Na, mal gucken, was er dazu erzählt. Das ist doch super. Ist doch viel sinnvoller, dass sie wissen, dass du Medikamente nimmst.
Red dich nur aus. Bis nächste Woche. Willst du noch was sagen?
Tschüss.